herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen.
Folge 17, Psalm 17.
Psalm 17 ist heute dran und ich muss ganz ehrlich sagen, wow, Psalm 17. Ja, es ist wieder mal so ein Psalm, wo David sein Leid klagt und wo er Gott bittet, seine Feinde zu bekämpfen und in die Flucht zu schlagen. Und wenn man das dann so liest, immer und immer wieder, dann denkt man, was sage ich denn jetzt noch darüber wieder? Ja, und aber ich habe die Herausforderung angenommen, jeden Abend einen Psalm mit euch anzuschauen. Und ja, wir wollen doch mal schauen, was da so alles drin steckt. Ja, wie immer wollen wir wieder den Psalm gemeinsam lesen und ich blende ihn für euch wieder ein. Ein Gebet Davids. Also interessanterweise wird es hier als Gebet bezeichnet. Sonst war es oft ein Psalm Davids oder ein Lied Davids und hier heißt es ein Gebet Davids. Höre, o Herr, die gerechte Sache. Vernimm meine Klage, achte auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Von dir gehe das Urteil über mich aus. Deine Augen werden auf die Redlichkeit schauen. Du hast mein Herz geprüft, mich in der Nacht durchforschst. Du hast mich geläutert und du hast nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. Beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet vor den Wegen des Gewalttätigen. Senke meine Schritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Ich rufe zu dir, denn du, o Gott, wirst mich erhören. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede. Erweise deine wunderbare Gnade, du Retter derer, die vor den Widersachern Zuflucht suchen, bei deiner Rechten. Hier wäre mal wieder was, was man dann anmarkern könnte, dass wir hier wieder etwas über Gott finden. Er ist der Retter derer, die vor den Widersachern Zuflucht suchen, bei seiner Rechten. Behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen, vor meinen Todfeinden, die mich umringen. Ihr fettes Herz verschließen sie, mit ihrem Mund reden sie übermütig. Auf Schritt und Tritt umringen sie uns jetzt. Sie haben es darauf abgesehen, uns zu Boden zu strecken. Sie gleichen dem Löwen, der zerreißen will, dem Junglöwen, der lauert im Versteck. Steh auf, o Herr, komm ihm zuvor, demütige ihn, errette meine Seele von dem Gottlosen durch dein Schwert. Von den Leuten durch deine Hand, o Herr, von den Leuten dieser Welt, deren Teil in diesem Leben ist und deren Bauch du füllst mit deinem Gut, sie haben Söhne genug und lassen, was sie übrig haben, ihren Kindern. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Ja, dieses Mal ein bisschen länger, 15 Verse. Und wir schauen uns mal wieder zu Beginn einfach an, wie dieser Psalm aufgebaut ist, um etwas zu verstehen von der Intention oder von der Ausrichtung, die der David hier in diesem Gebet zum Ausdruck bringt. Es fängt an wieder mit einer Einleitung. Herr, höre die gerechte Sache, vernimm meine Klage, achte auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Hier überschneidet sich's ein bisschen. Man könnte sagen, das ist hier vielleicht die Einleitung und dann geht eigentlich hier inmitten vom Vers schon der zweite Teil los. Und zwar von Vers 1b bis Vers 5. Und das ist jetzt Davids Plädoyer, könnte man sagen, für seine eigene Unschuld. Ja, also er sagt hier, ich habe nichts Falsches gemacht, du hast mein Herz geprüft, du hast nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte, ich habe meine Lippen behütet, ja, ich bin den richtigen Weg gegangen. Also er hält wie ein Plädoyer für sich selbst und für seine eigene Unschuld. Und übrigens ist dieser ganze Psalm, es wird gesagt, es ist ein Gebet, aber der ganze Psalm ist eigentlich fast, könnte man sagen, wie eine Gerichtsverhandlung, wie so ein Fall, der vor Gericht dargebracht wird und dargelegt wird. Ja, es fängt ja schon an, dass David sagt, höre, o Herr, die gerechte Sache. Ja, also hier geht es um Recht. Es geht darum, dass der David kommt vor Gott, weil er will zu seinem Recht kommen. Und er kommt vor Gott wie vor einen Richter, ja, der urteilt. Von dir gehe das Urteil über mich aus. Ja, also hier, er kommt zu Gott als Richter. Nun ist ja so, Gott hat ja, Gott hat so viele verschiedene Eigenschaften und Wesenszüge und auch ein Stück weit so viele verschiedene Rollen, in denen er auftritt. Er ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Wir haben in dem Psalm jetzt öfter gelesen, dass er ist der Beschützer der Witwen und Waisen. Wir wissen über von Jesus, er ist der Vater. Ja, Gott ist aber auch der Allmächtige. Oder eben hier, er ist auch der Richter, der sagt, was Recht ist und was Unrecht ist. Er ist es, der alleine ein gerechtes Urteil fällen kann. Darüber haben wir auch schon gesprochen in einigen von den Psalmen. Da ging es um das Richten und um das selber Urteilen und das selber Rache üben an seinen Feinden, wovon David immer Abstand nimmt und sagt, nein, nein, Gott, das musst du machen. Und hier kommt also Gott, hier kommt also David vor einen Richter. Er will eine gerechte Sache, will er darlegen. Vernimm meine Klage. Also das ist jetzt nicht nur im Sinne von, dass er da ein bisschen rumgejammert hat, ja, sondern eine Klage ist eine Anklage vor einem Gericht. Ja, vernimm meine Klage. Ich habe hier eine Anklage vorzubringen. Gleichzeitig will ich mich selber auch deinem Urteil stellen und dich urteilen lassen über mich selber und auch über meine Feinde. Also die ganze Sprache, die in diesem Psalm hier ist, ist also wie eine Gerichtsverhandlung, die hier stattfindet. Und es ist ja ganz interessant, wenn man sich das dann mal eben klar macht, okay, hier geht's also um einen Rechtsstreit, könnte man sagen. Oder hier geht's darum, dass der David will sich Recht verschaffen vor Gott. Also, deswegen, wie bereits gesagt, der zweite Teil hier ist das Plädoyer von David für seine Unschuld. Ja, er hält quasi wie eine Verteidigungsrede vor dem Richter für sich selbst und verteidigt sich selbst und sagt, ich bin nicht schuldig geworden. Dann der Zwischenruf sozusagen, das ist dann Vers 6 bis 8, das ist dann so diese Bitte, dass Gott ihn doch hört und dass er Gnade ihm erweist und ihn auch rettet und beschützt. Er gibt sich also selber auch in diese Hand des Richters und sagt, bitte beschütze mich, bitte bewahre mich vor meinen Feinden und lass mich deine Gnade erleben. Und dann Vers 9 bis 12, so wie der David vorher ein Plädoyer für seine Unschuld gehalten hat, so hält er jetzt eine Anklagerede gegen seine Feinde. Ja, und er sagt, was sie alles verkehrt gemacht haben. Sie wollen mir Gewalt antun. Sie umringen mich. Sie verschließen ihnen ihr Herz. Sie führen übermütige Reden. Auf Schritt und Tritt umringen sie mich. Sie wollen mich zu Boden strecken. Sie wollen mich zerreißen, wie ein Löwe seine Beute zerreißt. Und sie lauern mir auf in ihrem Versteck. Also er klagt hier seine Feinde an. Und dann wiederholt er seine Bitte um Schutz. Und hier im Vers 14, das finde ich ganz interessant, in dieser Bibelübersetzung hier weiß ich jetzt gar nicht so recht, warum das hier alles groß geschrieben ist, in Großbuchstaben. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall finde ich diesen Vers ganz interessant, weil er nämlich so fast ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen sarkastisch, ironisch sagt, naja, also diese Gottlosen, ne, er sagt ja hier, die rette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert, ja, von den Leuten, von denen du ja auch selbst noch Gutes tust, ja, du füllst ihren Bauch, ja, du füllst ihren Bauch mit Gutem und dann haben sie noch so viel übrig, dass sie noch ihren Kindern sogar noch was übrig lassen können. Also hier ist so wieder ein bisschen, das kommt in manchen anderen Psalmen auch zum Ausdruck, so ein bisschen der Unmut kommt hier so ein bisschen zum Ausdruck von David, dass er sagt, Mensch, die Feinde, also die Feinde, ich kann gar nicht verstehen, wieso du denen überhaupt noch was zu essen gibst, ja, und du füllst ihnen noch den Bauch und dann haben sie noch so viel übrig, dass sie noch ihren Kindern was übrig lassen können. Wie kann das denn sein, oh Gott, ja, so ungefähr. Also, und dann irgendwie sagt er dann, aber ganz egal, sagt er, und das ist jetzt so der Schlusssatz, das ist quasi das, die Proklamation am Ende. Egal, sagt er, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Also das ist so ein bisschen die Einteilung von diesem Psalm, die Gliederung. Es geht um Recht, es geht um Recht zu bekommen, es geht wie um eine Gerichtsverhandlung, ja, die Ines hat gerade aus der Hoffnung für alle das nochmal gepostet, bring mich vor denen in Sicherheit, die nichts als die Güter dieser Welt im Sinn haben. Du gibst ihnen schon, was sie verdienen, sogar ihre Kinder und ihre Enkel werden noch genug davon bekommen. Ja, das ist ein bisschen, das könnte man auch anders verstehen. Also das könnte man auch so verstehen, dass Gott ihnen gibt, was sie verdienen, also quasi die Strafe oder so. Aber hier heißt es eindeutig, du füllst ihren Bauch mit guten Dingen. Also er beklagt sich hier eigentlich eher darüber, dass es seinen Feinden noch so gut geht, ja, dabei sind die doch so böse, ja, wie kann das denn sein, dass Gott ihnen sie sogar noch füttert, ja, und dieses Thema oder diese Aussage, die kommt auch öfter in den Psalmen vor und ich denke, das ist manchmal auch so für uns ein Kampf, wo wir auch manchmal Dinge nicht verstehen, ja. Wir haben ja alle einen sehr guten Gerechtigkeitssinn und wir wissen ja immer, was recht ist und was nicht recht ist. Zumindest meinen wir wüssten es. Gott warnt uns ja an verschiedenen Stellen davor, dass wir das nicht tun sollen, dass wir nicht richten sollen, weil es ziemlich schwierig ist, ein gerechtes Urteil zu fällen. Also ich habe ja mal auch in der Gemeinde eine Predigt darüber gehalten, ist schon eine Weile her, wo es darum ging, um das Richten und um das Urteilen. Und da habe ich das so auch dargelegt, wie kompliziert eigentlich so ein Gerichtsverfahren ist. Also das ist nicht einfach so, ja, jetzt mal eben hier komm und der ist schuldig und ab ins Gefängnis, ja, oder rüber ab, in manchen Ländern gibt es ja noch die Todesstrafe. Das ist nicht so einfach, sondern das ist ein hochkomplizierter Vorgang, ja. Und der Rechtsstaat weiß eben, wie schwierig es ist, ein gerechtes Urteil zu fällen. Und da werden alle möglichen Faktoren werden mit einbezogen in diese, einmal in diese, in die Frage, ob überhaupt jemand schuldig ist oder nicht, ob er angeklagt wird, also angeklagt ist er ja, aber ob er dann verurteilt wird als schuldig oder nicht. Und dann, wenn jemand schuldig ist, dann geht es noch darum, das gerechte Strafmaß zu finden. Was für eine Strafe geben wir jetzt dieser Person? Also, das ist gar nicht so einfach, so eine Gerichtsverhandlung. Und so ein gerechtes Urteil zu finden, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das weiß der David auch und deshalb geht er zu Gott. Aber grundsätzlich ist es ja so, das war ja mein Gedanke vorhin, dass wir alle eigentlich immer so denken, wir wüssten schon ganz genau, was recht und was nicht so recht ist. Ja, und manchmal, ja, da haben wir dann so unseren Schaff damit, wenn wir sehen, Mensch, ich bin ja immer so nett und brav und so. Und da gibt es da die anderen, die sind ganz furchtbare Menschen und denen geht es dann auch noch gut, ja. Und wo ist denn da die Gerechtigkeit, ja? Also der David hat auf jeden Fall diese Gedanken. Und da sieht man auch mal wieder, wie einfach so die biblischen Texte auch so mitten aus dem Leben kommen, ja, und einfach auch wirklich sehr viel mit unserer Lebensrealität zu tun hat. Was ich hier ganz schön finde, neben dem, dass man einfach wieder mal sieht, wie der David zu Gott kommt und natürlich auch hier wunderbare poetische Formulierungen zu finden sind. Ich rufe zu dir, du wirst mich erhören, neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede. Also das Ohr zu jemandem neigen bedeutet, dass man ihm nahe kommt, ja, dass man aufmerksam zuhört, ja. Und David, wie immer mit ganz blumigen Worten und poetischen Worten, bringt er hier seine ganze Sache vor Gott. Und das ist einfach auch manchmal einfach nur schön, das zu lesen, ja. Und es tut einfach nur gut, diese Worte zu lesen. Eine Sache finde ich ganz hochinteressant und die ist mir aufgefallen. Und da geht es um dieses Plädoyer für seine eigene Unschuld. Und ich habe mich so gefragt, auf was basiert dem David seine Argumentation? Also, ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber ich muss für mich ganz persönlich sagen, seit ich das mit der Gerechtigkeit verstanden habe und einfach weiß, dass ich gerecht bin durch das Werk Christi, und dass ich angenommen bin, da ist, ich merke, wie eigentlich nur noch ganz, ganz, ganz selten diese Frage für mich so, kommt, dieses Bangen, bin ich gut genug für Gott, ja, oder habe ich was falsch gemacht, oder Wie denkt jetzt Gott über mich, ja? Aber ich kenne das aus, hätte ich bald gesagt, aus meinem früheren Leben, ja, aus der Zeit, wo ich das einfach für mich noch nicht so verstanden habe, dass man dann oft auch manchmal so, ja, sich das fragt und gerade wenn es darum geht, einfach zu Gott zu kommen, ihn um etwas zu bitten, ja, dann kommt ja dann so diese Frage, Mensch, ja, mit welchem Recht gehe ich jetzt eigentlich zu Gott? Also was gibt mir eigentlich das Recht, jetzt zu Gott zu kommen? Und manche Menschen sagen dann ja auch, ach, der hat doch eh genug zu tun, was will ich ihn jetzt noch belästigen mit meinem kleinen Ding da, ja, und so. Oder solche Gedanken kommen uns dann manchmal. Und der David, der hat das hier anscheinend auch gehabt, ja. Also er auf der einen Seite, er kommt immer wieder zum Herrn, weil er weiß, bei ihm ist die einzige Möglichkeit, wirklich Hilfe zu bekommen. Und gleichzeitig spüren wir hier, wie der David eben auch vor dieser Frage steht. Ja, warum sollte denn Gott mein Gebet eigentlich überhaupt erhören? Ja, also was gibt mir das Recht, jetzt einfach so zu ihm zu kommen? Und vor allem, ich habe eine Klage gegen meine Feinde und ich finde, die benehmen sich unmöglich, ja, und ich habe da eine Klage gegen die und sag, guck mal Gott, was die da gemacht haben, so und so und so. Und dann kommt ihm vielleicht der Gedanke, ja, aber vielleicht habe ich ja auch Fehler, vielleicht habe ich ja auch was falsch gemacht. Wie kann ich da Frieden finden in mir, ja, dass ich einfach weiß, ich habe so auch wirklich ein Recht, ja, zu Gott zu kommen und ihm meine Bitten darzubringen. Und wir haben es gestern kurz angesprochen und auch immer wieder, Verdammnis ist eine der stärksten Waffen, die der Feind hat gegen uns, dass er uns anklagt und dass wir uns schuldig und fühlen und eigentlich, ja, so das Gefühl haben, Gott muss mich verurteilen, Gott muss mich verdammen, Gott muss mich anklagen und auch verurteilen, weil ich habe Fehler gemacht. Unser Gewissen klagt uns an oder Menschen klagen uns an, das Urteil von anderen. Und dieses sich schuldig fühlen, das ist eigentlich etwas, ja, was eine der größten oder stärksten Waffen ist, die der Feind gegen uns hat. Und es ist so gut zu wissen und es ist so gut, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass Gott sagt, in Römer 8 fängt es so an, also gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und diese ganze Frage von Verdammnis und von wie stehe ich vor Gott da, ja, das ist so, was in diesem Psalm zum Ausdruck kommt. Und der David hält ein Plädoyer für sich vor Gott und sagt, Herr, ich guck mich an, ich habe das Recht, zu dir zu kommen. Gell, ich darf kommen und schau, ich bin doch unschuldig. Da ist keine Anklage, die gegen mich vorgebracht werden kann. Und ich finde das schon interessant, auch manche Formulierungen, die hier in diesem Plädoyer sind, weil es leuchtet so ein bisschen etwas durch, was man beim David immer wieder schon sieht. Und das ist, dass er ein Stück weit Gerechtigkeit und auch Gnade verstanden hat. Erstmal begibt er sich einfach ganz mutig und kühn, begibt er sich unter das Urteil Gottes. Er scheint also keine Angst davor zu haben, dass Gott ihn beurteilt. Von dir gehe das Urteil über mich aus, sagt, hier bin ich Gott, urteile über mich. Ja. Er scheint keine Angst und keine Furcht davor zu haben, dass Gott ihn beurteilt. Wie ist das mit dir? Wie ist das mit uns? Wenn du zu Gott kommst, hast du manchmal so ein komisches, mulmiges Gefühl, dass du denkst, ist Gott wohl zufrieden mit mir? Ja, wie urteilt Gott wohl über mich? So, und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was David schon ein bisschen verstanden hat und was wir hier auch schon so andeutungsweise in diesen Versen hier sehen. Er sagt hier, du hast mein Herz geprüft, mich in der Nacht durchforscht, und jetzt kommt ein ganz interessanter Satz, du hast mich geläutert. Läutern ist ja so ein spezieller Begriff für reinigen. Läutern tut man eigentlich Metalle, die man schmilzt. Also wir haben in einem der vorhergehenden Psalmen darüber gesprochen, über das Silber, das siebenmal geläutert ist. Ja. Aber interessanterweise spricht hier David davon, dass Gott ihn geläutert hat und dann hast du nichts gefunden. Worin ich mich vergangen hätte, mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. Also, er redet noch nicht mal von Taten hier, sondern er redet von Worten und von Gedanken. Und es ist schon ein krasses Statement. Also wenn du jetzt sagst, Gott, du hast mein Herz geprüft, du hast mich in der Nacht durchforscht, also ziemlich, ziemlich krasse Worte, die er hier benutzt, ja. Und du hast mich sogar geläutert und du hast nichts gefunden. Worin ich mich vergangen hätte mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. Also, ihr Lieben, da muss man sich ja schon fragen, ist der denn besser als wir? Also ist der so vollkommen, dass Gott gar nichts findet? Also, ich meine ganz ehrlich, wenn jetzt Gott mein Herz oder dein Herz, wenn du dir vorstellst, Gott würde mein Herz jetzt durchforschen, oh, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da das eine oder andere finden würde, ja, was ihm nicht gefällt. Aber der David, der macht so eine krasse Aussage hier und er sagt, ey, Gott hat mich geprüft, hat mich durchforscht und hat mich geläutert und er hat nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte. Kein Fehler gefunden. Weder in meinen Gedanken noch in meinem Mund. Von den Taten redet er es gar nicht. Übrigens, das ist ja auch so eine Reihenfolge oder so ein Muster, ja. Es fängt immer in den Gedanken an. Und irgendwann, wenn unser Herz voll ist mit diesen Gedanken, dann kommt es auch über unseren Mund. Und irgendwann wird es dann auch zu Taten und zu einem Verhalten. Das ist im Positiven so und auch im Negativen. So, und beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet vor den Wegen der Gewalttätigen. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Und ich finde diesen Vers, also der hat's mir angetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist gar nicht so leicht zu verstehen. Und wenn man da in anderen Übersetzungen, ich weiß nicht, wenn ihr mal gerade in einer anderen Übersetzung seid, dann postet das doch mal schnell in dem Chat, ja, was andere Übersetzungen sagen. Ich kann das hier auch noch mal machen. Das ist der Vers 5. Ich kann das mal hier in der Lutherbibel nachgucken. Erhalte meinen Gang auf deinen Fußsteigen, dass meine Tritte nicht gleiten. Also das ist jetzt altes Lutherdeutsch. Und dann haben wir noch die neue Genfer. Die sagt, Schritt für Schritt folgte ich deiner Spur und kam dabei nicht zu Fall. Also hier ist in Vergangenheitsform, ja, Ines hat gerade wieder Hoffnung für alle und das ist zwar schön formuliert, aber es ist, ja, nicht sehr genau. Sag ich mal, von dem, was wirklich dort im Grundtext steht. Meine Schritte hielten sich in deinen Spuren, meine Tritte haben nicht gewankt. Genau, das ist schon näher dran. Ich gehe mal hier wieder zurück zu der Schlachter. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Also, das ist ja auch ein Bild, das ihr euch mal bildlich vor Augen malen müsst. Also, der David sagt hier, er redet hier von Fußstapfen, okay? Und zwar Gottes Fußstapfen. Also Gott ist schon einen Weg gelaufen. Und dann sagt er, hier ist es formuliert als Bitte und bei manchen Übersetzungen ist es als Feststellung formuliert, quasi, dass es in der Vergangenheit in seinem Leben so war. Wie auch immer, was dieses Bild uns hier vor Augen malt, ist, dass David mit seinen Füßen genau in die Fußstapfen hineintritt, wo Gott gegangen ist. Okay? Also, er macht seinen Weg und seinen Wandel komplett eins mit dem Wandel Gottes. Also, er tritt immer dahin, wo Gott vorher schon war. Ja? Also, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Und dann kommt Vers 6, und ich komme gleich nochmal zurück auf Vers 5, weil ich glaube, dass da ein großes Geheimnis drin steckt. Und dann kommt Vers 6 so als Ende dieses Plädoyers oder auch schon als Anfang des nächsten Teils, nämlich der Bitte, ich rufe zu dir, denn du, o Gott, wirst mich erhören. Also, nachdem David sein Plädoyer gehalten hat für seine eigene Unschuld, macht er so eine kühne Aussage und sagt, ich weiß, Gott, du wirst mich erhören. Also, da muss man sich doch wirklich fragen, woher nimmt denn der David hier diese extreme Gewissheit und Sicherheit, indem wie er hier zu Gott kommt und wie er hier mit Gott spricht? Interessant, und das fällt euch vielleicht auf, wenn ihr diese Verse lest, dass David immer sich wieder bezieht auf Attribute von Gott. Er hält zwar ein Plädoyer für sich, aber er spricht immer wieder über, zum Beispiel, deine Augen. Oder nach dem Wort deiner Lippen habe ich gehandelt oder geredet. Oder dann hier, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen. Was macht David hier? David identifiziert sich mit Gott. Und gerade dieser Vers 5, der lässt tief blicken, dass David etwas verstanden hat. Nämlich das, was wir später bei Jesus sehen, was die Grundlage und das Fundament für unseren Glauben ist, nämlich dass seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit geworden. Meine eigene Gerechtigkeit, sagt schon der Prophet im Alten Testament, ist wie ein schmutziges Kleid. Damit kann ich niemals vor Gott treten. Deshalb kommt Jesus und gibt mir sein Kleid der Gerechtigkeit. Und jetzt kleide ich mich in ein tadelloses, wunderschönes, weißes Gewand, das keine Flecken hat, keine Risse hat und das ist meine Gerechtigkeit. Oh, natürlich kann ich mit diesem Gewand, kann ich vor Gott stehen. Seht ihr, in den Opfern des alten Bundes, unter dem David ja gelebt hat, unter diesen Opfern, in diesen Opfern kam ja genau diese Wahrheit nämlich zum Ausdruck. Wir haben schon mal die letzten Tage in einem der Psalmen darüber gesprochen. Das Opfertier nimmt meinen Platz ein und ich nehme den Platz dieses Opfertieres ein. Es findet ein Austausch statt. Das, was ich war, das wurde er am Kreuz, damit ich das sein kann, was er ist. Und das leuchtet hier für mich so immer mal wieder durch und ganz besonders in diesem Vers 5. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, das ist einfach so ein bisschen poetisch gesagt. Klar, wenn du da gehst, wo Gott geht, dann findest du den Weg, dann stürzt du nicht ab, dann gehst du nicht in die falsche Richtung und so weiter. Ja, das kann man auch so sehen. Aber ich glaube, dass es noch mehr ist. Und gerade wenn ich das Ganze, den ganzen Kontext dann sehe und wie er dann zu dieser Kühnheit kommt, ja, und er sagt, ich weiß jetzt, Gott, du wirst mich erhören. Oder wenn er sagt im Vers 3, dass Gott ihn geprüft hat, die ganze Nacht geläutert und nichts gefunden und so weiter, und er absolut rein und heilig ist, das kann ja gar nicht seine eigene Gerechtigkeit sein. Das kann ja nicht. Oder war David der einzige Mensch auf Gottes Erdboden, der niemals einen Fehler gemacht hat? Und ich glaube auch, egal in welcher Situation seines Lebens er diesen Psalm gebetet hat, da gab es Dinge, die in seinem Herzen waren, die nicht okay waren. Weil jeder Mensch hat sündige Gedanken, spricht sündige Dinge aus, falsche Dinge, ja. So, dass der David hier so krass davon redet, dass er absolut rein ist und absolut gerecht. Ich glaube, dass er das nur konnte, weil er sich auf die Gerechtigkeit beruft hier, die Gott ihm geschenkt hat. Und das hatte David schon verstanden. Und an manchen anderen Stellen finden wir das auch sehr stark, auch gerade in den Psalmen. Ich senke meine Tritte in deine Fußstapfen. Er sagt also quasi damit aus, auf eine poetische Weise, dein Wandel ist mein Wandel. Und der Wandel, das ist ja immer dieses Gehen auf einem bestimmten Weg. Das hat ganz viel damit zu tun, so quasi wie wir vor Gott wandeln, ob unser Wandel aufrichtig ist, gut ist, heilig ist oder eben, dass wir böse Wege gehen. Also der Wandel hat ganz viel mit unserer Gerechtigkeit zu tun. Und diese Schritte, die er hier geht, das spricht davon, dass er die richtigen Schritte geht. Das ist natürlich eine poetische Sprache, eine bildhafte Sprache, mit der das zum Ausdruck gebracht wird. Ja? Aber für mich klingt das hier durch. Mein Wandel sind deine Fußstapfen. Das bedeutet, der Wandel von Jesus, von dem es heißt, dass er in allem versucht wurde, aber niemals gesündigt hat, auch nicht ein einziges Mal, dieser vollkommene Wandel ist mein Wandel, mit dem ich vor Gott komme. Und deshalb kann Gott mich prüfen die ganze Nacht und läutern, und er findet nichts, weil die Gerechtigkeit Jesu mir zugeteilt wurde. Weil ich vor Gott komme mit einem weißen Gewand der Gerechtigkeit. Da ist nichts mehr, was Gott finden kann, wo er mich anklagen könnte, weil ich mich in seine eigene Gerechtigkeit gekleidet habe. Und, wir haben es schon gelesen, Jesaja 54, dass keine Waffe wird, die geschmiedet wird, gegen euch wird es gelingen, denn Und dann heißt es, das ist das Erbteil meiner Knechte und ihre Gerechtigkeit kommt von mir. Ja? Oder an einer anderen Stelle heißt es, der Herr unsere Gerechtigkeit. Yahweh Tzidkenu. Im Alten Testament schon, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Meine eigene Gerechtigkeit, mit der kann ich vor Gott nicht bestehen. Aber jetzt, ich mache mich eins. Und das Schlüsselwort hier ist Identifikation. Das, was David hier zum Ausdruck bringt, ist Identifikation. Ich nehme deine Fußstapfen, das sind meine Tritte. Dein Gehorsam ist meine Gerechtigkeit. Und das heißt es im Römerbrief, dass durch den Gehorsam des einen werden viele zu Gerechten gemacht. Und wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen und wenn wir ihm glauben, dann dürfen wir zu Gott kommen in dem vollen Bewusstsein, so wie David. Gott findet nichts. Gott findet gar nichts, wofür er mich anklagt. Weil ich bin absolut vollkommen gerecht und heilig in seinen Augen. Und deswegen weiß ich einfach, er wird mich erhören. Und ich habe das gerade vorhin so gesagt und ich habe, als ich diesen Psalm so nochmal gelesen habe, da habe ich, musste ich wirklich nochmal so drüber nachdenken. Und dann habe ich gesagt, Gott, wie bin ich so dankbar, dass du uns diese Wahrheit von der Gerechtigkeit in Christus, dass du uns das gezeigt hast. Weil ganz wirklich, ich kann euch das ganz ehrlich sagen, ich mache mir diese Gedanken nicht mehr. Ich weiß so tief in meinem Herzen, dass ich einfach in den Augen Gottes absolut gerecht bin. Okay, jetzt mögen manche sagen, ist aber auch gefährlich, ne? Jetzt willst du jetzt damit sagen, dass du gar keine Fehler mehr hast und dass du gar nicht mehr Buße tun musst und dass du gar nicht mehr irgendwie, bist du jetzt unfehlbar geworden, bist du jetzt irgendwie abgehoben und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich Fehler mache. Aber das ist ja gerade das Schöne daran, dass ich weiß, dass trotz meiner Fehler mich Gott angenommen hat. Dass er mich liebt, dass ich immer einen freien Zugang habe zu ihm, auch wenn ich Fehler mache. Okay? Und das heißt nicht, nur weil ich verstanden habe, dass ich gerecht bin, dass ich jetzt nicht, dass ich mich nicht mehr darum schere, was ich falsch oder richtig mache. Nein. Umso mehr, weil ich weiß, dass ich die Gnade Gottes habe, darf ich auch zu meinen Fehlern stehen und sagen, ja, Mann, Gott, da habe ich es mal wieder richtig versemmelt. Ey, das tut mir so leid. Und wenn ich merke, ich habe Menschen damit verletzt, dann gehe ich auch zu denen hin und sage, hey, das tut mir total leid. Ich habe dich, glaube ich, verletzt. Also ich kann mich freuen in meiner Gerechtigkeit und ich kann sagen, so wie David, Herr, ich hab keine Angst vor deinem Urteil. Von dir gehe das Urteil über mich aus. Und ich weiß schon jetzt, deine Augen, wenn du mich beurteilst, deine Augen werden nichts anderes sehen als Redlichkeit oder Aufrichtigkeit oder Gerechtigkeit. Ich kann das sagen aus tiefstem Herzen und gleichzeitig trotzdem wissen, dass da, wo ich Fehler mache, dass ich dazu stehen darf und dass ich auch sagen kann, Herr, es tut mir leid, aber ich muss keine Angst mehr haben, dass Gott mich deswegen verurteilt, sondern ich weiß, dass auch diese Fehler schon in dem Opfer Jesus erledigt sind. Und ich darf diese Vergebung einfach annehmen. Und das ist eigentlich das Demütigste, was man machen kann. Manche denken ja, wenn sie immer in ihren eigenen Fehlern rumwühlen und immer zu bekennen, wie schlecht sie sind und wie furchtbar und wie böse und oh Herr und vergib mir und jammern und schreien, das wäre sehr demütig. Aber eigentlich ist das Demütigste, was wir machen können, ist, dass wir sagen können, Oh Herr, ich danke dir so sehr für deine Vergebung und ich nehme die an. Ich freue mich. Trotzdem, dass ich jetzt gerade voll was verbockt habe und auch wirklich Mist gebaut habe. Trotzdem weiß ich, wenn ich jetzt zu dir komme, Herr, siehst du nichts Falsches in mir. Weil Jesus hat es abgewaschen durch sein Blut. Jesus hat mich gerecht gemacht und ich habe sein Gewand an. Und das wird dann so stark, dass am Ende der David, und damit kommen wir zum Schluss für heute, dass am Ende der David eine Perspektive bekommt, die ihn wieder in die Ewigkeit hineinblicken lässt. Gestern hatten wir auch am Schluss das ewige Leben. Ich werde dein Angesicht schauen in Herrlichkeit, in Gerechtigkeit. Und an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Es ist auch wieder ein bisschen eine komische Übersetzung. Mal gucken, was hier steht. Ja, genau. Also hier, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick sättigen, wenn ich erwache. Also viele Theologen, viele Bibelausleger beziehen dieses Erwachen tatsächlich auf die Auferstehung. Deshalb habe ich vorhin gesagt, dass er hier in die Ewigkeit blickt. Und was ich hier interessant finde, und das ist jetzt hier ein bisschen, wie gesagt, in dieser Übersetzung kommt es nicht so zum Ausdruck. Eine andere Übersetzung sagt Folgendes zu diesem Teil hier. Sagt, ich werde total zufrieden sein und satt sein, wenn ich erwache mit deinem Bild. Also der Anblick, ja, also nicht unbedingt, die übersetzen das so nicht, dass nicht so, dass ich mich an seinem Anblick oder an seinem Bild sättigen werde, sondern ich werde satt sein und zufrieden sein, wenn ich erwache mit deinem Bild. Und das ist auch die wörtliche Übersetzung von dem, was hier geschrieben ist im Hebräischen. Das kann man natürlich dann so umdeuten, so, also ich werde mich sättigen, weil ich ihn anblicke, weil ich sein Bild vor mir sehe, wenn ich aufwache, so ungefähr. Also kannst dir vorstellen, du schlägst die Augen auf und das Erste, was du siehst, ist das Gesicht Gottes. Aber das Bild Gottes, das hat ja noch eine andere Bedeutung. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Was heißt denn Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heißt in Vollkommenheit, Perfektion. Also nicht nur das Angesicht Gottes ist perfekt, sondern ich bin auch durch die Gerechtigkeit absolut vollkommen und perfekt in seinen Augen. Und ich freue mich schon drauf, sagt der David, wenn ich dann erwache, dann werde ich das in ganzer Fülle sehen. Ich werde erwachen mit deinem Bild. Das Bild Gottes in uns ist durch das Evangelium vollkommen wiederhergestellt worden. Und dieses Bild hast du jetzt schon in dir. Der David hat es noch nicht gehabt. Er hat gehofft auf die Auferstehung. Er hat gehofft auf das Leben nach dem Tod, wenn er auferweckt wird. Aber wir wissen, dass wir jetzt schon durch Jesus dieses Bild in uns tragen. Wir sind jetzt schon in der ersten Auferstehung mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Zu einem Leben, das absolut in ihm ist und wir absolut in seinem Bild sind. Ich hoffe, dass dich das ermutigt. Ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du nie mehr denkst, wenn du zu Gott kommst, dass du nicht gut genug bist, dass du, dass Gott dich irgendwie verurteilen, beurteilen, verdammen muss, ja, sondern dass du dich kleidest in dieses Kleid der Gerechtigkeit und dann so wie der David sagst, okay Herr, schau mich an, durchforsche mich, ich stelle mich deinem Urteil, ich habe überhaupt keine Probleme, und ich weiß, du wirst nichts finden. Du wirst nur Redlichkeit sehen. Ja? So kühn ist der David, weil, und ich glaube das von ganzem Herzen, weil er die Gerechtigkeit von Gott verstanden hat, weil er verstanden hat, wir sind oder er ist durch diesen Austausch gerecht gesprochen. Und das bist du auch. Und deshalb darfst du zu Gott kommen und deshalb darfst du genauso wie David sagen, ich weiß, Gott, dass du mich erhörst. Ich rufe zu dir, denn du wirst mich erhören.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast und alles Gute.